Ja, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich lade euch ein, mit mir Psalm 84 aufzuschlagen. Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich an dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König, und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen. Wir haben euch neulich haben angefangen damit, euch unsere Werte vorzustellen, unsere High Five, die wir im Visionsprozess formuliert haben. Wir sind Liebende, wir sind Anbetende, wir sind Hoffnungsbringer. Wir sind Brückenbauer, wir sind Multiplikatoren. Und vor 3 Wochen habe ich angefangen, mit dem ersten Wert, wir sind Liebende, darüber zu predigen. Und das wird uns die nächsten Wochen weiter beschäftigen, wenn ihr dabei sein möchtet. Und bei dem ersten Wert haben wir gesehen, wir sind zuerst Geliebte. Also es geht nicht eigentlich gar nicht damit los, dass wir Liebende sind, sondern Johannes schreibt, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn für uns gegeben hat. Und weil Gott uns geliebt hat, darum antworten wir ihm mit unserer Liebe und deshalb richten wir unser ganzes Leben auf ihn, auf unseren Herrn aus. Und daraus fließt dann auch, dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir seinen Willen tun wollen. Und Liebe und Gehorsam sind eben nicht im Gegensatz zueinander, sondern bedingen sich eigentlich gegenseitig. Wer nochmal nachhören will, wurde mir gesagt, ich sollte doch auf die Seite nochmal hinweisen, podcast.ansgar-marburg.de ist auch überall eigentlich verlinkt. Da könnt ihr die meisten Predigten, die hier gehalten wurden, nochmal nachhören. Und gerade jetzt diese Reihe, ich hatte im September schon über unseren Auftrag gepredigt und jetzt auch der erste Wert, wir sind Liebende, könnt ihr da nachhören. Ich habe die Links auch im Newsletter dazu. Und der zweite Wert, der zweite von unseren High Five, der fließt genauso aus der Liebe von Jesus und aus der Liebe zu Jesus. Wir sind Anbetende. Jesus Christus lädt uns ein in seine Gegenwart, darum sehnen wir uns mehr von ihm. Und wir haben dazu den Vers aus diesem Psalm gesetzt, Psalm 84, Vers 11, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Er fließt aus der Liebe von Jesus zu uns und aus unserer Liebe zu Jesus. Und eigentlich ist das bei jedem dieser Werte so, das werden wir sehen. Jeder dieser Werte baut auf dem Werk von Christus. Wir haben bewusst auch in der Formulierung, dass immer am Anfang Jesus Christus hat das für uns getan. Er lädt uns ein. Er hat uns zuerst geliebt. Und bei den anderen wird es genauso sein. Und dann geht es um eine Herzenshaltung, die wir entwickeln wollen. Das heißt nicht, dass die schon 100% so immer in der Fülle da ist, aber da wollen wir hin. Solche Leute wollen wir sein, so eine Gemeinde wollen wir sein. Und daraus folgt dann auch ein konkretes Verhalten. Aber es ist wichtig, dass wir in dieser Reihenfolge sind. Also wir kommen nicht einfach mit einer To-Do-Liste und sagen so, das muss jetzt, also was, ich bin Christ, was muss man da jetzt machen? Aha, irgendwie Bibel lesen und irgendwie keinen auf die Nase hauen und so. Nein, wir fangen an von dem, was Jesus getan hat, von dem, wie er unser Herz verändert. Und dann gibt es auch konkrete Dinge, die wir tun wollen, ja. Und bei diesem Wert ist vielleicht so deutlich wie bei keinem, dass es um dein Herz geht, dass es um mein Herz geht. Wir sind Anbetende. Und der Psalm drückt diese Herzenshaltung aus. Wir sprechen über die Sehnsucht nach seiner Nähe, über die Erfahrung seiner Güte und über die Ehre für seinen Namen. Also Sehnsucht nach seiner Nähe, das zieht sich durch den ganzen Psalm. Es ist vielleicht euch aufgefallen, eben schon beim Lesen. Also ich highlighte einfach ein paar Sachen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen? Na, er sagt nicht, ich habe gehört, man soll da mal hingehen, sondern wie lieb sind mir deine Wohnungen? Meine Seele verlangt und sehnt sich. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Ja, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Die, die dich für ihre Stärke halten. Ich will lieber die Tür hüten. Wohl dem, der sich auf dich verlässt. Also ein Herz, was eine Sehnsucht hat nach dem lebendigen Gott, nach seiner Gegenwart. Hier in dem Psalm ist immer wieder von seinem Haus die Rede oder von den Vorhöfen, also von dem Tempel Gottes. Die Lutherbibel überschreibt dem Psalm Freude am Hause Gottes. Und wenn die Bibel von der Freude am Hause Gottes spricht, dann geht es nicht um Begeisterung für wunderbare Architektur, so wie hier zum Beispiel, oder um die kulturelle Bedeutung eines Gebäudes oder um musikalische Qualität der Darbietungen, die da stattfinden, also eine Matthäus-Passion oder so. Sondern es geht darum, dass es geht um den Ort, wo Gott wohnt. Es geht um den Ort, wo Gott zu treffen ist, wo ich ihm begegnen kann. Und der Beter sagt, das ist ein Ort, den ich liebe, weil ich den liebe, den ich da treffe. Also wenn du deine Liebste besuchst oder deinen Liebsten und dann in den Ort reinfährst, dann geht dir vielleicht das Herz auf, nicht weil das so eine wunderschöne Stadt ist, sondern weil da ein wunderschöner Mensch wohnt. Ja, kennt das vielleicht jemand, so ein Gefühl. Und davon redet der Beter hier. Ich muss da sein, wo Gott ist. Ich musste an Jesus denken, als er 12 war. Viele kennen die Geschichte, da sind die auf Pilgerfahrt in Jerusalem zum Fest und die Familie und der kleine Jesus geht irgendwie verloren, scheinbar. Und sie finden ihn dann im Tempel und er sagt mit der Abgeklärtheit eines 12-Jährigen, ist doch klar, muss ich im Haus meines Vaters sein. Da ist der lebendige Gott, da muss ich sein. Das ist die Haltung, von der hier der Psalmbeter spricht. Und falls es hier noch nicht klar ist, dann wird es im Neuen Bund klar, seit Jesus, es geht nicht primär um das Gebäude. Jesus ist, es gibt die Geschichte in Johannes 4, wo Jesus dieser samaritanischen Frau begegnet und sie will ihn in eine theologische Diskussion verwickeln. Ja, welcher Berg ist der richtige, auf dem man anbeten soll? Welcher Tempel ist der beste und so weiter? Und Jesus sagt dann, es kommt die Zeit, wird man nicht hier oder dort anbeten, sondern die wahren Anbeter müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die Herzenshaltung, das ist die Ausrichtung, die geistliche Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Egal, wo das stattfindet. Also da geht es nicht um das Gebäude an sich, aber es ist trotzdem auch nicht egal, wo du bist. Nicht wegen bestimmter Architektur oder weil das ein geweihtes Gebäude ist oder dergleichen, sondern weil wir die anbetende Gemeinschaft brauchen. Das Miteinander mit Brüdern, mit Schwestern, die auch den lebendigen Gott suchen, die auch ihn anbeten. Und ob die sich auf der Wiese treffen oder im Keller oder in einem Kirchengebäude, das ist eigentlich eine pragmatische Frage. Wenn ein Haus auch mit dem Ziel gebaut ist, Gott zu verherrlichen durch die Architektur, ist das was Schönes. Und manche haben mehr Sinn für diese Ästhetik als andere. Aber es geht um die Gemeinschaft, die sich versammelt, um den lebendigen Gott zu ehren. Und Gott hat verheißen, dass er da sein wird. Also, vielleicht stutzt jemand, ne, wenn wir davon reden, Gott ist jetzt da und fragt, wo war er denn vorher? Wir machen da eine theologische Unterscheidung. Gott ist allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Ja, das ist eine seiner Eigenschaften. So wie er allwissend ist, so wie er allmächtig ist, ist Gott auch allgegenwärtig. Es gehört zu den Eigenschaften Gottes, die wir nicht versuchen sollen nachzuahmen übrigens. Also er ist immer da, aber es gibt eine besondere Form der, ich sag mal, der erfahrbaren oder der erfahrenen Gegenwart Gottes. Manchmal sprechen wir von der manifesten Gegenwart Gottes. Dass du in einer Versammlung bist oder dass du bist alleine und du hast plötzlich diese starke Erfahrung, ich bin nicht allein im Raum. Oder die Gegenwart Gottes, das lesen wir auch im Tempel manchmal, erfüllt das Haus Gottes. Da ist eine Wolke, die ist so dicht, dass die Priester nicht mehr reinkommen. Die kommen da nicht mehr durch. Ich erinnere mich, wir waren mal bei Freunden zu Besuch in Sarajevo und die Freunde haben dort ein Gebetshaus aufgebaut in dieser immer noch zerrissenen Stadt, in einem Keller, wo früher Kriegsgefangene eingesperrt waren, haben sie einen Ort für die Gegenwart Gottes aufgebaut. Und ich erinnere mich, ich glaube, das war das erste Mal, ich habe die Tür aufgemacht, bin da so reinspaziert, so nichts Böses oder nichts außerordentlich Gutes ahnen. Und ich bin buchstäblich auf meine Knie gefallen und habe angefangen, in Sprachen zu beten, weil es so dicht war in diesem Raum. Also ich bin nicht voller Erwartung da schon hin und so manchmal hypt man sich selber hoch, sondern wusste, wow, hier ist was anders. Es war ein durchbeteter Raum und so, das erlebe ich jetzt nicht jeden Tag, aber es gibt diese Erfahrung. Es gibt diese Erfahrung in der Anbetung. Und die ist subjektiv. Vielleicht sitzt jemand neben dir, der hat nichts gemerkt. Aber vielleicht auch doch und sagt, ja, irgendwo da hat sich was gedreht an der Stelle. Das kann man nicht so messen, da kann man nicht die Uhr nachstellen, aber hier, der Beter spricht von der Sehnsucht. Und ich glaube, Gott lädt uns ein in diese Sehnsucht nach der Gegenwart, nach der erfahrbaren Gegenwart Gottes, wo Gott wirkt unter uns. Und diese Sehnsucht, die prägt auch für uns als Gemeinde unser Verständnis davon, was wir hier jetzt gerade eigentlich machen. Also es gibt viele Veranstaltungen, die Gottesdienst heißen und die können, ich glaube, legitim in einem gewissen Spektrum ganz unterschiedliche Ausrichtungen haben. Also oder es gibt dann eben auch verschiedene, es gibt Gottesdienste, die sehr starken Lehrfokus haben. Und sagen, das ist also eher ein Klassenzimmer fast. Und ich liebe Lehre, ja, und ich liebe auch Lehre aus Gottes Wort, auch im Gottesdienst, aber ich würde sagen, und wir würden sagen, das ist nicht das Erste. Es ist auch wunderbar, dass wir einander begegnen. Wir haben nachher die Zeit im Bistro, wir haben im Gottesdienst schon Gelegenheit, auch ein Stück uns zu begegnen, aber zu merken, hier sind andere, wir feiern miteinander, das ist nicht egal. Ich habe nochmal mir alles angeguckt, wir hatten im Visionsprozess ja so eine Umfrage mit euch gemacht, da schrieb jemand von dem zweiten Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Gemeint war die Bistrozeit. Das ist kostbar. Aber ich glaube, es ist nicht das Erste. Ich sage, da treffe ich meine Freunde. Es ist auch nicht in erster Linie eine evangelistische Veranstaltung. Wir freuen uns, wenn Menschen dazukommen, wenn Menschen dabei sind, die jetzt nicht sofort sagen können, ja, Sehnsucht nach dem lebendigen Gott habe ich den ganzen Tag und ich lebe schon 30 Jahre mit ihm. Sondern sie sagen, ja, ich möchte gern rausfinden, was das hier ist. Herzlich willkommen, wenn du das bist. Aber es ist nicht das Primäre. Es gibt ja so Modelle, dass man sagt, okay, wir nennen das Gottesdienst, aber eigentlich ist es, soll das für Gäste sein. Sondern zentral ist für uns, dass Gottes Kinder hier zusammenkommen, um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben und in Gemeinschaft miteinander ihm zu begegnen, ihn zu feiern, von ihm zu hören, ihn zu erfahren. Also in seiner Gegenwart sein. Wir haben das auch in unserem Auftrag formuliert, eine Kirche, in der vielfältige Menschen in Gottes Gegenwart Annahme erfahren. Das, ja, danach sehnen wir uns für unsere Gottesdienste und natürlich auch für unsere anderen Begegnungen. Und für mich ist das immer wieder mein Gebet vor dem Gottesdienst und während des Gottesdienstes. Und manchmal bete ich das auch hier von vorne, wenn ich anfange, ja, tu du dein Werk unter uns, have your way, häufiger auf Englisch. Also nicht wir spulen unser Programm ab und sagen, Herr, segne doch, was wir vorbereitet haben, sondern Herr, was möchtest du heute tun? Was hast du für uns? Das ist das Entscheidende. Und dann wollen wir als die, die dann hier vorne aktiv sind oder sonst aktiv, nicht im Weg stehen für das, was Gott tun will und sagen, okay, wir hatten aber andere Pläne, sondern wir wollen brauchbare Gefäße für ihn sein. Ein Ort, wo wir zusammenkommen, um gemeinsam Gott zu begegnen. Ich glaube, es ist gut, das zu tun. Es ist gut, dass du da bist. Er ist da, er hat es versprochen. Natürlich ist das nicht der einzige Ort, wo wir Gott begegnen, da wo wir als Gottesdienstgemeinde zusammen sind. Ich sage natürlich, in vielen religiösen Traditionen ist das gar nicht so selbstverständlich. Jetzt musst du in die Kirche gehen, und zwar sonntags um die und die Zeit. Natürlich gibt es so viele andere Orte. Da, wo wir zusammenkommen, in kleineren Gruppen, in Hauskreisen, in Teams, wo sich zwei Leute treffen zum Beten, wo wir unsere Gebetstreffen haben, gilt eben ja auch diese Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich unter ihnen. Aber auch allein mit Gott, ganz wichtig. Dass du nicht nur sonntags dein Date mit Gott hast und dann den Rest der Woche nicht, sondern dass wir immer und immer wieder in der Begegnung mit ihm sind. Matthäus 6,6 sagt Jesus, wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu. Oder ja, du sagst ja, ich genieße es, Gottes Schöpfung zu genießen und darin den Schöpfer zu preisen. Es ist gut, diese verschiedenen Wege zu suchen. Ich möchte fragen, ich mache jetzt nicht mit Hände hoch, aber du kannst mal überlegen, wo fällt es dir leichter, Gott zu begegnen? Ist das eher in Gemeinschaft mit anderen oder ist das eher für dich alleine? Oder vielleicht eher in einer kleineren Gruppe oder so. Ich glaube, da sind wir ganz unterschiedlich. Und es ist gut, das zu wissen. Es ist gut zu wissen, wo es dir leicht fällt. Und dann habe ich einen doppelten Tipp für dich, um es mal praktisch zu machen. Suche dir Gelegenheiten für das, wo es dir leicht fällt, Gott zu begegnen. Also wenn Ich habe mich immer wieder ziemlich rumgeschlagen mit Thema stille Zeit, aber habe sehr genossen, gemeinschaftlich mit anderen Gott anzubeten. Und ich habe gemerkt, es ist gut, nicht deswegen bin ich Pastor geworden, damit ich dann viel solche Gelegenheiten habe, aber so, dann ist es auch gut, diese Gelegenheiten zu suchen, ob das Gebetstreffen sind, Gottesdienste, Konferenzen oder so. Oder wenn du merkst, es ist hier, du brauchst vor allem diese Zeit alleine mit Jesus, dann nimm dir diese Zeiten auch. dann sieh zu, dass du da und vielleicht mal ein paar Tage in die Stille gehst oder da wirklich Zeit für hast. Aber was ich nicht sagen will, ist, guck, was für dich am besten ist, dann mach das und lass den Rest. Weil ich glaube, wir brauchen das Spektrum. Also wenn es dir für dich kostbar ist, allein Zeit mit Jesus zu haben, dann nimm dir diese Zeit. Aber wachse auch darin, gemeinschaftlich mit anderen Jesus anzubeten. Dass du dir erstmal denkst, oh, die lenken mich eher ab oder so. Die singen dann immer so schief und so. Oder umgekehrt. Ja, wenn du sagst, Gottesdienst, das ist total cool, aber alleine kann ich nicht so, dann lasse ich es halt. Nein, übe dich doch darin. Guck, wie du Räume gestalten kannst. Es gibt Situationen, wo du plötzlich nicht mehr in Gottesdienst gehen kannst. Wir haben es vor ein paar Jahren erlebt, dass das äußerlich plötzlich im Rahmen war. Oder du bist gesundheitlich plötzlich nicht in der Situation, dass du dich mit anderen treffen kannst. Gut, wenn du alleine die Zeit mit Gott auch genießen kannst. Und das sind beides Dinge, in denen du wachsen kannst. Ja, das ist nicht, du bist halt der Typ oder du bist halt der Typ, sondern nutze doch diese verschiedenen Räume, in denen Gott dir begegnen will. Okay. Der Beter sehnt sich nach der Gegenwart Gottes. Und ich will euch sagen, manchmal bin ich abgelenkt und manchmal ist diese Sehnsucht nicht vorne. Aber ich will so rum sagen, ich genieße es, so in Gottes Gegenwart zu sein. Ich genieße es so. Ich habe öfter von Pastoren gehört, die sagen, ja, wenn ich dann selber hier vorne in der Bütt bin und so weiter, dann ist der Gottesdienst für mich ja gelaufen, da muss ich ja liefern die ganze Zeit. Das geht mir gar nicht so. So, ich genieße das, hier mit euch Gott anzubeten. Und dann darf ich auch noch was sagen und so, ist auch schön, aber ich bin zuerst Teil der Gemeinde. Und komme in Gottes Gegenwart. Ich komme nicht, um ein Programm abzuspulen, sondern um mit meinen Geschwistern Gott zu feiern. Ich weiß noch, hat jemand anders Gottesdienst geleitet? Ich hatte Urlaub und war im Gottesdienst. Wir hatten eine Verabschiedung oder irgendwas, Mitgliedsaufnahme. Und da hatten wir abgesprochen, dass ich das mache. Und derjenige, der den Gottesdienst leitete, ist nicht im Raum, sagte, ja, Alex hat eigentlich Urlaub, aber er ist trotzdem gekommen, weil er da was anzusagen hat oder so. Und ich habe gedacht, nee, ich bin hier, weil ich mit meiner Familie Gott begegnen will. Pro-Tipp, Pastoren gehen dann manchmal, legen in Urlaub manchmal so, dass sie dann erst nach dem Gottesdienst wiederkommen und dann woanders sind oder so, aber es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Aber ich genieße das, in Gottes Gegenwart zu sein. Und ich wünsche mir mehr davon. Und ich wünsche mir, dass die Zeiten, die wir haben, wirklich erfüllt sind von der spürbaren Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die viele hier haben. Lass uns danach ausstrecken. Aber vielleicht geht es dir auch ein bisschen anders. Und der zweite Punkt, den nenne ich die Erfahrung seiner Güte. Das, was ich in euch nochmal gehighlightet habe aus dem Psalm, das ist ja eine emotionale Dimension. Ich sehne mich danach, ich verzehre mich danach, ich wünsche mir das. Und Wünsche und Sehnsucht kann man nicht beschließen. Ne, du kannst dir das Ziel setzen, regelmäßig in Gottesdienst zu gehen, aber du kannst dir nicht das Ziel setzen, dich nach irgendwas zu sehnen. Und ich möchte zu dir sprechen, wenn du vielleicht sagst, ja, was mache ich denn, wenn ich das gar nicht spüre? Ich komme auch ganz gut klar. Manche haben in der Pandemiezeit gemerkt, dass sie nicht in Gottesdienst gehen konnten oder wollten und gar nichts vermisst haben. Und sag mal, was mache ich denn dann? Mir fehlt ja gar nichts. Manche haben dann die Konsequenz gezogen und es geht jetzt nicht darum, in welchem Gottesdienst sie waren oder nicht waren. Also bitte dann nicht schauspielern. Ja, gucken, wie verzückt der Nachbar guckt und das dann nachmachen. Also, das haben wir nicht nötig, bitte. Ich hoffe, dass es kommt rüber hier, dass wir hier authentisch sein können. Und wenn du irgendwie müde in der Ecke sitzt, dann sitzt müde in der Ecke. Die anderen denken, du bist total im Gebet versunken. Ist alles gut. Aber Gott hat mehr für dich. Und ich lade dich ein, in sein Wort einzutauchen. Und schon hier der Psalm spricht von Gottes Größe, er spricht von dem, was er uns schenkt, von seiner Schönheit. Nochmal ab Vers 8, ab Vers 6, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand durchs dürre Tal gezogen ist, doch ich weiß es, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Vers 12 heißt es nochmal, er wird, der Herr es gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Also die Frommen sind die, die ihn suchen. Er befiehlt nicht einfach Lob. Das ist mir egal, wie es euch geht, ja, bitte jetzt winken oder so. Sondern er lädt uns ein in seine Gegenwart und er sagt, ich will dich beschenken. Komm doch zu mir. Ich habe so Gutes für dich. Und da gibt es diese Zeiten und die drückt der Psalmbeter ja aus. Sie gehen durchs, sie sagen, Gott, höre mein Gebet. Also da ist noch ein Warten. Da ist ein dürres Tal. Da ist das Tal, das dunkle Tal oder das Tal des Todesschattens im Psalm 23. Dass diese Erfahrung gibt es. Und die heißt nicht, dass du schlechter Christ bist oder dass Gott dich nicht haben will oder sonst irgendwas. Sondern es gibt diese Zeiten. Und da gilt seine Zusage, ich werde dir wieder begegnen. Ich will mich von dir finden lassen. Und es sind manchmal Wege. Und manchmal sitzt du hier und denkst, ja, im Moment spüre ich gar nichts. Manche haben mit depressiven Verstimmungen oder Erkrankungen zu tun. Dann hast du lange Phasen, wo du vielleicht gar nichts, buchstäblich nichts spürst oder nichts Gutes auf jeden Fall, weil du in so einer dunklen Wolke drin bist. Der lebendige Gott ist immer noch da. Und er macht sich bereit, dir wieder zu begegnen. Er macht dich bereit, ihm wieder zu begegnen. Und ich denke an ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, heute konnte ich das erste Mal wieder mitsingen, nach langer Zeit. Und es geht manchmal, geht es kleine Schritte. Aber es ist gut, wenn du auch trotz dann erst recht an diesen Ort kommst, wo auch andere sind. Also in dieser Phase sagen, ja, ich mache das alles alleine mit dem Herrn. Ich vermute, es wird nicht funktionieren. Wenn du, vielleicht hast du eine andere Erfahrung, dann erzähl mir die gerne. Aber ich glaube, dann ist es sehr kostbar, andere zu haben. Und nicht mit dem Blick reinzugehen, oh, die sind alle so fröhlich und ich nicht. Ich passe hier wohl nicht dazu. Sondern die sind Brüder und Schwestern, die sagen, ey, wenn du gerade nicht glauben kannst, wir glauben für dich mit. Und wir beten auch für dich mit. Aber sei einfach dabei. Und deshalb legen wir übrigens auch Wert drauf, ich weiß, die Kathi wird mir von Herzen zustimmen, dass wir nicht Lieder singen, die irgendwelche Emotionen behaupten. Das kann man ja mal machen. Ich bin so froh, ich bin so froh. Immer fröhlich. Wie ging das? Ich fühle so viel mehr, als ich gerade sagen kann. Gibt es so ein Lied? Wir hatten einen Pastor in der Ansgar Family, der hat Lobpreis geleitet mit diesem Lied, stoppte kurz und sagte, ich fühle gerade nichts. Aber macht nichts. Und dann haben wir weiter Jesus angebetet. Also wir wollen nicht unsere Gefühle so sehr proklamieren. Gefühle sind kostbar und ein tolles Geschenk. Aber wir wollen die Wahrheit des lebendigen Gottes proklamieren. Und dann kannst du sagen, ja, und mein Herz stimmt dem gerade total zu und ich kann richtig jubeln. Oder dein Herz sagt, ja, ich hoffe, dass es stimmt, aber ich singe diese Wahrheit. Das ist gut für dein Herz. Also, aber versteht, da gucken wir auch ein bisschen auf die Auswahl der Lieder. Wir dürfen auch mal über Gefühle reden und so, aber es geht darum, wer ist dieser Gott? Wie ist der? Und er ist es wert, dass wir ihn feiern. Stimme mit ein in dieses Lob und Gott will Glauben wachsen lassen in deinem Herzen oder wieder neu aufdecken. Manche Dinge sind verschüttet geworden. Ich weiß davon die Rede bei Abraham oder so, dass die alten Brunnen, die verschüttet waren, wieder aufgegraben werden. Vielleicht sagst du, ja, ich hatte das. Ich war total, ich habe total gebrannt. Ich habe mich danach gesehnt, wenn ich wieder mit anderen gemeinsam oder alleine anbeten kann. Und irgendwie bin ich da abgestumpft. Oder es sind Dinge passiert oder Dornen und Disteln des Alltags oder was immer es ist. Bleib da nicht stehen. Das ist nicht ein Geschenk, was Jesus nur hat für junge Christen am Anfang, damit die mal in die Gänge kommen und dann ist auch mal gut. Ne? Wir sind jetzt ja gesettelt und so. Nee, du kannst dich immer wieder neu verlieben. Du kannst, Jesus will das immer wieder neu anzünden. Und er freut sich, wenn du zu ihm kommst und sagst, und das ist auch ein Ausdruck dieser Sehnsucht, zu sagen, ich wünsche mir sowas, wie ich am Anfang hatte. Vielleicht gereift, vielleicht hoffentlich gereift, vielleicht anders, aber genauso on fire. Er will dich beschenken mit seiner Gegenwart. Und dann noch ein drittes, Ehre für seinen Namen, will ich das überschreiben. Vers 5, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Das sind zwei Seiten hier. Das eine ist, die loben dich immer da. Gott bekommt die Ehre. Und das andere ist, das ist eine Seligpreisung, wohl denen, die das tun. Also das ist gut für die. Das ist richtig schön, gut für euch, wenn ihr Gott lobt, aber er ist es, der die Ehre bekommt. Merkt ihr, dass das so in zwei, man kann das als eine Spannung wahrnehmen. Geht es jetzt darum, dass es mir gut geht oder geht es darum, dass Gott verherrlicht wird? Da kannst du theologische Lehrmeinungen nachsortieren. Ich hatte eben gesagt, er befiehlt nicht einfach Lob. Auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, Anbetung ist nicht, ja, ich habe gesagt, es tut uns gut, aber Anbetung ist nicht einfach ein Therapeutikum, was du machst, weil es eben gut für dich ist. Das sagen deine nichtchristlichen Freunde, auch wenn dir das hilft, mach, ja. Also wir machen das nicht, weil es uns gut tut. Und ja, es tut uns gut. Es tut gut, in der Gegenwart Gottes zu sein, ihn zu ehren. Aber das ist nicht der Punkt. Im Fokus stehen nicht meine Bedürfnisse, sondern im Fokus steht das Lob Gottes, die Ehre Gottes. Ich suche ihn. Ich feiere ihn. Es geht ja um eine Beziehung. Nicht, dass mir das halt irgendwie psychologisch hilft. Also, wenn ich zu meiner Frau immer ich liebe dich sage, weil mir das so gut tut dann, ich mich dabei gut fühle und ich dann vielleicht das auch noch dazu sage, übrigens ja, ich sage das, weil das ist echt gut für mich so, das ist dann nicht mehr gut für mich, okay? Sorry, Baby. Und es gibt es ja, dass Leute gar nicht wirklich in diese Person verliebt sind, sondern vielleicht in das Gefühl verliebt zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich finde das, so, wenn man jung ist, so das erste Mal eine Freundin hat, findet das so toll. Da geht es gar nicht darum, wer das ist oder so. Nein, es geht darum, wen wir anbeten. Gott ist schön, er ist rein, er ist herrlich, er ist heilig, er ist groß und mächtig. Er ist voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Er ist ewig. Und er hat uns erkauft, er hat das Blut seines Sohnes bezahlt, damit wir in der Gemeinschaft mit ihm sein können, in seiner Gegenwart. Und deswegen, das ist ein bisschen altmodisch, wir müssen überlegen, was das eigentlich heißt, ihm gebührt all unser Lob. Ihm gebührt alle Ehre, das heißt, er ist es wert, er hat es, ja, wer sind wir das zu bemessen, aber er hat es verdient, sage ich mal. Ja, er ist der richtige Adressat aller Ehre und aller Herrlichkeit. Wenn einer anfängt, dich zu loben über den grünen Klee, wie man so sagt, dann sagst du vielleicht irgendwann, und die Deutschen schneller als andere, vielleicht, ja, ist auch mal gut. Ja, wenn der Chef dich bei der Arbeit wahnsinnig lobt, dann denkst du vielleicht, okay, was will der jetzt als nächstes oder so. Also so gut bin ich ja auch nicht. Wenn du Bei dem lebendigen Gott wird nie der Punkt kommen, wo er irgendwann sagt, jetzt ist aber mal genug. So gut bin ich ja nun auch nicht. Jetzt übertreib mal nicht damit, wie du mich lobst. Ja, also du kannst das Lob Gottes nicht übertreiben. Also, wenn du dran bist, mit Lobpreis zu leiten und du spielst 2 Stunden am Stück, dann übertreibst du es vielleicht zeitlich an der Stelle, aber inhaltlich ist es total angemessen. Das ist nur für die Leute, die da sind, die sagen, okay, irgendwas ist mal gut. Versteht ihr, was ich sage? Er ist es wert, dass wir ihn anbeten. Er verdient alle Ehre. Und mancher denkt, ist das nicht egozentrisch von Gott? Warum braucht er das, dass der dauernd gelobt wird? Hat er so ein schwaches Selbstbild oder so? Ne, dass ständig der einer sagen muss, wie gut du das jetzt gemacht hast, dass du heute Morgen aufgestanden bist und so. Nein, wenn du die... Gott ist ein Gott, der die Wahrheit liebt und die Wahrheit über ihn ist, dass er vollkommen ist. Also was sollst du sonst über ihn sagen? Als Lob. Und es ist gut, ihn zu ehren, es ist gut, ihn zu loben, es ist wahr, ob es mir gut tut oder nicht, aber ich werde dabei gesegnet. Und dann will ich ihn noch mehr loben. Gott bekommt die Ehre und ich bekomme Segen und darin besteht kein Widerspruch. Also es geht darum, nicht darum, dass ich die Anbetung Gottes sozusagen verzwecke, ja, oder so normalerweise vor der Predigt, damit man dann besser zuhören kann oder so. Also, ich bete an, um irgendein Ziel zu erreichen. Nein, das mache ich nicht. Und es ist eben auch nicht so, dass Gott so schwach ist, dass er es braucht, sondern er ist es wert, gepriesen zu werden. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von John Piper, einem amerikanischen Pastor. Ich lese es erstmal auf Englisch und dann auf Deutsch. God is most glorified in you, when you are most satisfied in him. God's design to pursue his own glory turns out to be love. And our duty to pursue God's glory turns out to be a quest for joy. That's the solution to the problem of God's self-exaltation. Auf Deutsch, Gott wird in dir am meisten dann verherrlicht, wenn du in ihm am zufriedensten, am erfülltesten bist. Und Gottes Plan, seinen eigenen Ruhm anzustreben, erweist sich als Liebe. Er beschenkt dich darin. Und unsere Pflicht, Gottes Ruhm anzustreben, erweist sich als Suche nach Freude. Du wirst beschenkt darin. Das ist die Lösung für das Problem der Selbsterhöhung Gottes. Also die Frage, warum sucht er denn Ehre für sich selber? Wir werden beschenkt, er wird geehrt. Wir sehnen uns nach seiner Gegenwart. Und dann, ich hatte vorhin gesagt, das ist eine Herzenshaltung und daraus folgen dann auch konkrete Handlungen, die wir entwickeln wollen. Wir haben ein paar Punkte formuliert und gesagt, Jesus Christus lädt uns ein in seine Gegenwart und darum sehnen wir uns nach mehr von ihm. Wir können immer noch mehr empfangen. Und daraus fließt ein Verhalten, das muss ich jetzt gar nicht mehr groß erläutern, weil das die natürliche Folge ist, das werdet ihr sehen. Dass wir sagen, ja, einmal weiter bitte. Wir nehmen uns regelmäßig Zeit für die Begegnung mit Gott, allein und mit anderen, weil er uns da beschenken will und weil er es wert ist. Wir singen gerne für Jesus. Ist euch aufgefallen, wenn ihr im Gottesdienst wart? Machen wir gleich. Und da geht es nicht darum, ob du musikalisch bist oder ob du besonders schön singst nach deinem Ermessen. Also wie die Wise Guys mal formuliert haben, ne, wenn du nicht schön singen kannst, dann sing wenigstens laut. Wir ehren ihn, wir feiern ihn. Also die Leute im Fußballstadion, die machen sich auch nicht Kopf drüber, ob sie jetzt genau die Note treffen, wenn sie singen, oh, wie ist das schön oder so. Also, wir wollen feiern, weil er es wert ist, auch mit unseren Liedern. Wir lassen uns auf neue Wege ein, Gott zu erleben. Da gehört der ganze Bereich der geistlichen Gaben rein. Und da wollen wir gern Wir haben das für 2024 gesetzt. Wir sind jetzt erstmal dabei, hier die Grundwerte zu formulieren, aber da wollen wir weiter dem nachstreben. Und in allen unseren Treffen geben wir dem Reden und Wirken Gottes Raum. Wir wollen nicht unterscheiden, oder ist jetzt ein Gebetstreffen? Okay, jetzt schalten wir an und jetzt haben wir ein reines Mitarbeitertreffen und da machen wir einfach nur unsere Tagesordnung und zum Schluss betet noch einer kurz. Kennt ihr das? Ich bete noch kurz, dass Gott das segnen möge, was wir jetzt alles beschlossen haben. Nein, wir wollen das auch einüben, wo wir uns treffen, Zeit zu haben in Gottes Gegenwart und dann natürlich auch zu planen in seinem Geist. Und in allem, ihr Lieben, wollen wir ihn suchen. In allem wollen wir ihn ehren, weil er es wert ist. Weil er so wundervoll ist. Wie gut ist das, in seiner Gegenwart zu sein. Und Herr, wir ehren dich. Herr, wir lieben dich. Herr, wir feiern dich. Wir danken dir, dass du so groß bist, dass du so herrlich bist. Wir bekennen das, dass wir dich gar nicht genug preisen können. Und wir danken dir, dass du uns noch so sehr beschenkst mit Gutem aus deiner Hand, da wo wir in deiner Gegenwart sind. Dir sei Lob und Ehre, du lebendiger, allmächtiger Gott. Halleluja. Amen.